Herzlich willkommen zu HealthUp, dem Podcast zum digitalen Gesundheitsökosystem. Ich bin Michael Schober und spreche hier mit Gründerinnen und Gründern, mit Entscheiderinnen und Entscheidern, die Digitalisierung im ambulanten Markt nicht nur diskutieren, sondern wirklich umsetzen. Wir sprechen über Geschäftsmodelle, Wettbewerb und die Versorgungspraxis. Ehrlich, konkret und ohne PR-Floskeln. Heute habe ich Constanze Stibula von Yameda zu Gast. Constanze ist Geschäftsführerin von Yameda und Vorständin im AK eHealth vom Bitkom, richtig?
Korrekt.
Ja. Korrekt. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, vielen
und
Dank.
Wir müssen, denke ich, Yameda den meisten Hörerinnen und Hörern gar nicht groß vorstellen, werde das natürlich trotzdem tun. Mir ist aufgefallen, als ich selbst überlegt habe, wie würde ich Yameda beschreiben, dass ich mich echt zurückhalten sollte, weil ich glaube, ich habe auch ein paar Veränderungen in den letzten Jahren vollzogen. Ich würde sagen, eine Plattform für digitale Arzt-Patienten-Kommunikation, aber dazu gern später mehr, gern von dir. Jetzt erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für den tollen Empfang.
Ja, sehr gerne. Um das alles ein bisschen aufzulockern und uns etwas redseliger zu machen, haben wir so eine Art Einstiegsritual, den Health-Check. Mhm. Das heißt, ich würde dir jetzt 4 bis 5 kurze Fragen stellen, mit der Bitte um kurze, spontane Antwort. Mhm. Und es sind so Entweder-Oder-Fragen.
Mhm.
Okay?
Okay.
Okay, wir sitzen ja hier in Bamberg. Mhm. Ich habe heute gelernt, du bist das erste Mal in Bamberg. Das heißt, Bamberg ist ja nicht nur Weltkulturerbe-Studentenstadt, sondern Bamberg ist auch die Bierhochburg Deutschlands. Ich würde es jetzt zumindest einfach mal behaupten. Und dementsprechend starte die erste Frage mit dem Thema Bier. Und es ist auch, du musst nichts dazu sagen, ob du die alkoholfreie oder die alkoholhaltige Variante bevorzugst. Aber wenn du entscheiden müsstest, Pils, Helles oder Rauchbier?
Welches Bier? Hm. Ich trinke überhaupt kein Bier.
Gar keins.
Das tut mir wahnsinnig leid.
Und
erste Mal in Bamberg und kein Bier.
Ja. Aber ich glaube, du bist aus München angereist. Ne?
Ja.
Deswegen dachte ich, dass Helles die sehr wahrscheinliche Antwort ist.
Das Nein.
Ist
ja dumm. Okay. Also wenn überhaupt, dann Berliner Weiße, weil im Herzen bin ich ja Berlinerin. Aber eigentlich nicht.
Auch okay. Wein. Vielleicht muss ich einfach mein Fragenrepertoire erweitern beim Bier.
Das würde ich dir auch vorschlagen.
Habe ich noch heute gelernt. Vielen Dank. Kommen wir zur zweiten Frage. Jetzt geht es mehr in die Business-Richtung. Mhm. Venture Capital. Mhm. Beschleuniger oder Risiko?
Schon Beschleuniger, Akzelerator. Das führt aber durchaus auch manchmal zur Überhitzung. Ne? Das wird ein Risiko.
Überhitzung, gefällt mir. Okay. Und Regulierung, gerade ein sehr aktuelles Thema. Würdest du sagen, eher Bremse oder Schutz?
Ich glaube mittlerweile eher Bremse. Wir sind überreguliert. Und eigentlich wäre ein Rückbau angezeigt, aber wir regulieren weiter und verschachteln es immer mehr. Ist ein Problem mittlerweile.
Alles klar. Gut zu wissen, wir greifen Regulierung später nochmal auf mit den aktuellen Gesetzgebungsverfahren. Dann haben wir dieses Wort Interoperabilität. Ich hoffe, ich kriege es fehlerfrei ausgesprochen. Eher ein Buzzword oder ein wirklicher Business-Treiber?
Nee, das ist ein wirklicher Business-Treiber. Ja, ist ein Business-Booster sogar, würde ich sagen. Also Okay. Wenn das funktioniert, ist das für alle Beteiligten von großem Vorteil.
Okay, dann hast du den Fragenhagel vom Health-Check fast geschafft. Ich habe eine letzte Frage. Hohe KI-Durchdringung in Arztpraxen.
Mhm.
2 Jahre entfernt oder eher 10?
Ich glaube, was so Praxisverwaltung angeht, also administrative Aufgaben, ist es 2 Jahre entfernt. Kommt immer auch auf den Praxisinhaber an, ne? Oder die Praxisführung, ob die das haben wollen. Am Markt gibt es Lösungen, die können also sofort eigentlich adaptiert werden. Mhm. Wenn wir jetzt so in tiefere Strukturen reingehen, also über KI-Agenten, die workflow-übergreifend arbeiten, die auch Datenquellen mit einbeziehen, die eher im diagnostischen Bereich liegen, dann wird es länger dauern. Dann schätze ich 10 Jahre und da kommt die Interoperabilität und die Datenverfügbarkeit wieder zum Tragen.
Alles klar. Dann lass uns mal gerne ins weitere Kapitel quasi vorgehen. Hätte ein paar Fragen zu dir als Person. Bist ja Geschäftsführung von Yameda aktuell, aber es gab ja ein paar Stationen davor auch. Vielleicht kannst du deinen persönlichen Werdegang noch mal kurz unseren Gästen vorstellen.
Ja, Der ist ungewöhnlich mit dieser Endstation, das stimmt. Ich habe ursprünglich Romanistik und Geschichte auf Magister studiert und auch abgeschlossen und dann angefangen im Verlagswesen zu arbeiten und dort in der Rechtsabteilung und dort Lizenzen verkauft, Auslandslizenzen, okay. Übersetzungslizenzen und dann relativ schnell gemerkt, dass mir wirtschaftliches Handeln gut gefällt und auch irgendwie liegt. Und dann habe ich noch ein Abendstudium drauf gesattelt und BWL studiert und mich dann immer weiter Richtung wirklich Wirtschaft entwickelt. Erst einen kleinen eigenen Buchverlag aufgemacht. Dann wurde ich aus diesem Buchverlag abgeworben von Amazon, die Audible Deutschland damals aufgebaut haben und jemand brauchen, der in der Rechtsabteilung Hörbuchlizenzen einkauft. Dann durfte ich da den deutschen Katalog mit aufbauen und dann bin ich ganz rübergewandert ins Commercial und habe Audible Frankreich gelauncht, damals schon so als CM, also als Country Manager, als Geschäftsführer. Und von dort bin ich in die Tech-Ära und habe am Ende eine Text-to-Speech-Technologie, also eine ganz frühe KI-Lösung für Amazon global kommerziell geleitet sozusagen. Also projektweise war die Aufgabe, zum einen die Technologie nach vorne zu treiben und zum anderen zu überlegen, wie können wir die eigentlich wirtschaftlich auswerten. Und nach 10 Jahren Amazon, es gab immer mal wieder so Angebote von außen, habe ich den Sprung gewagt, habe Amazon verlassen, bin in Fintech gegangen. Mhm. Und dann aus dem Fintech, und das war wieder ein Headhunter-Kontakt im Digital Health bei Yameda gelandet. Und so diese Zeit bei Amazon, insbesondere in diesem Medienumfeld, die hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich muss schon sagen, ich würde immer sagen, das gerade ist mein bester Job.
Alles klar.
Also sehr glücklich.
Ja, ist doch auch schön, wenn man was von sich sagen kann. Ja. Und ich habe wieder gelernt, dass ich unglaublich schlecht recherchiert habe, weil also das Studiumsthema hatte ich nicht so oft im Schirm, die Amazon-Station schon. Mhm. Man liest ja immer wieder von Führungskräften, die noch bei Amazon sind oder mal da waren, dass die so begeistert sind von der dort herrschenden Managementkultur und Entscheidungskultur. Gibt es da irgendwas, was du bis heute mitgenommen hast oder mitnehmen konntest?
Ja, ich glaube so zwei. Es gibt so ganz verschiedene Arbeitsmodelle, die extrem stark sind. Das eine ist einfach datengetriebenes Arbeiten. Ne? Zeig mir die Daten oder versuch eine Datenlage herzustellen, die entscheidungsweisend ist. Das ist ein wahnsinnig starkes Tool. Und dann gibt es ein anderes Modell, was ich immer noch anwende. Das ist dieses Working Backwards. Also du überlegst dir, was ist eigentlich das Zielszenario, was ich erreichen möchte, welches Produkt möchte ich gerne anbieten und arbeitest von da zurück, was sind die Zwischenschritte, die gemacht werden müssen. Und dann würde ich vielleicht noch ein drittes Element erwähnen, was Bezos hervorragend auch in seiner eigenen Unternehmung durchexerziert hat. Und das ist dieses Six-Pager schreiben, also Dokumente statt Slides. Mhm. Und sobald man Amazon verlässt und wieder in diese Google Slides oder PowerPoint Welt hinausgeht, versteht man sofort, warum er das so macht, wie er es macht. Ne? Weil das ein viel substanzielleres, tieferes Arbeiten ist, wenn du wirklich einen Text generieren musst mit dem Vorhaben, die du hast. Und ich sage jetzt immer, das ist natürlich jetzt auch schon 5 Jahre her oder 6 Jahre her sogar. Das heißt, langsam sind auch ganz andere Sachen reingeflossen oder reingeflochten worden, so in meinem Arbeitsalltag. Aber im Prinzip fühle ich mich immer noch, als hätte ich so ein Amazon-Business-Diplom und arbeite darauf basierend bis heute eigentlich. Also ich bin ein ganz großer Fan.
Mhm. Ja, hört man raus. Aber ist ja auch cool, wie viel du von dort mitnehmen konntest, auf jeden Fall. Heißt aber auch, es gab keinen von langer Hand gelegten Plan, ich möchte irgendwann mal im Digital Health Bereich landen, sondern eher fast durch Zufall oder von Headhunter zu Headhunter, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, leider ein bisschen opportunitätsgetrieben, ja.
Okay, aber du sagtest gerade, es ist ein toller Job, von daher ist es doch schön, dass du im Digital Health Bereich bist. Jetzt bist du ja viel unterwegs, habe ich auch gelernt, ja, also wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, bist du ja viel zwischen München und Berlin unterwegs. Du bist nicht nur Geschäftsführerin, was ja ein anspruchsvoller Job ist, sondern auch im Bitkom als Vorständin im E-Health-Bereich. Wie schaffst du es mal, den Kopf frei zu bekommen von Business, von Geschäftsreisen und Co.?
Also ich glaube, so mein Haupt Entstressator ist eigentlich Laufen. Ich jogge 30 Kilometer die Woche, so verteilt auf 3 Sessions. Und die schönste Session ist die so sonntags oder samstags durch den Tiergarten in Berlin. Mache ich meistens 14 Kilometer. Treffe ich auch zum Beispiel Herr Drosten, joggt offiziell immer um dieselbe Uhrzeit in die andere Richtung.
Okay.
Also das ist eine hochfrequentierte Strecke aus gutem Grund. Genau, das ist im Prinzip so das Hauptding. Ansonsten natürlich Familie, Freunde, Reisen, Lesen, mein Bruder ist Opernsänger, ich bin auch oft an der Oper.
Sehr schön.
Genau, so.
Ja, Respekt, 30 Kilometer pro Woche.
Ja, ist ordentlich.
Kannst deinen Drosten mal unterwegs beim Joggen sagen, dass die Digital Health Branche von Corona profitiert hat als eine der wenigen. Okay, ja, dann doch einige gute Methoden, um, glaube ich, mal aus dem Business-Alltag zu entfleuchen. Okay. Ja. Dann lass uns doch mal Richtung Deep Dive Yameda gehen, würde ich vorschlagen. Ich habe es eingangs schon mal angedeutet, dass es mir selbst gar nicht so leicht fällt zu beschreiben, was ihr eigentlich macht. Du kannst das mit Sicherheit deutlich besser. Wenn du beschreiben müsstest, was Yameda eigentlich macht oder welches Problem ihr löst, wie würdest du das beschreiben?
Also wir haben mittlerweile, jetzt muss man ja im Hinterkopf behalten, dass sich ein Unternehmen im besten Fall auch immer organisch entwickelt. Ne? Mittlerweile haben wir drei Produkte, die unser Kernbusiness ausmachen. Das eine ist die Yameda Marketplace oder Plattform. Das heißt, wo Ärzte im Prinzip Patienten akquirieren und Patientenärzte entdecken und sich Informationen über die zusammensuchen können, die buchen können. Das ist unser Kernbusiness, unser altes Business. Was stabil läuft. Dann gibt es Patientus, das ist die Online-Videosprechstunde. Die haben wir 2017 haben wir ein Subsidiary aufgekauft. Das heißt, das damals noch unabhängige Startup Patientus sozusagen gekauft und dann voll integriert. Bieten wir in zwei Formaten an, integriert in unsere Lösung und als White Label Standalone. Unter anderem auch mit der Medatix zusammen. Und das dritte ist Noah Notes, das ist unsere letzte Entwicklung. Das ist ein KI-Dokumentationstool, was wir Ende 2024 gelauncht haben. Das war das erste. Und das ist zum Beispiel so eine typische organische Weiterentwicklung. Ist in einem Hackathon entstanden. Das heißt, damals waren die frühen Formen von ChatGPT verfügbar. Und dann hat ein Entwickler-Troupe aus Berlin, auch ist im Prinzip eine deutsche Erfindung, aus Berlin eben diesen Prototypen gebaut und vorgeführt am Ende des Tages und unser CEO, unser globaler CEO hat sofort gesagt, das bauen wir. Und dann waren wir auch schnell und das entwickelt sich gerade sehr, sehr gut. Und diese drei Produkte verkaufen wir. Noah Notes ist, glaube ich, am weitesten von Kern schon entfernt, war aber eine Gelegenheit, die wir nutzen und ausschöpfen mussten und das hat sich auch bewährt.
Ja, schön zu hören und vor allem auch schön zu sehen, was aus so einem Hackathon erstmal Ideen gesammelt werden und irgendwelche POCs gebaut werden, dann am Ende auch für tolle Produkte entstehen können.
Ja, das stimmt.
Coole Sache. Aber das war auch einer der Gründe, warum es mir so schwer gefallen ist, quasi zu beschreiben, was ihr eigentlich macht, weil aus so einer Außenperspektive hat sich das schon gerade in den letzten ein, zwei Jahren schon verändert. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann habt ihr noch diesen großen Kern, aus dem ihr auch herkommt, so im Bereich Arzt-Patienten-Kommunikation und habt da ja im Endeffekt zwei Zielgruppen. Ihr habt Patientinnen und Patienten, die dort nach Ärzten suchen, Ärzte im Idealfall entdecken, schönes Wort, Termine buchen, vielleicht Videosprechstunden durchführen und habt auf der Gegenseite natürlich die Zielgruppe der Praxen bzw. Ärztinnen und Ärzte. Und bei den Noah Notes und vielleicht weiteren Noah Produkten ist ja auch die Zielgruppe Praxis auf jeden Fall adressiert. Wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Also es gibt auf der einen Seite die Patientinnen und Patienten, es gibt die Praxen, es gibt vielleicht noch Dritte. Also kannst du dazu was sagen, wie euer Geschäftsmodell aufgebaut ist? Wer eigentlich für die Lösungen bezahlt?
Ja, also eigentlich in allen drei Lösungen, die wir anbieten, zahlt am Ende der Leistungserbringer. Das heißt der Arzt, die Klinik, die medizinische Einrichtung. Die kauft die Software, um mit der Software Patientenflussoptimierung zu machen, Patientenflusssteuerung. Oder eben jetzt KI-Dokumentation. Ne? Das heißt, der Mehrwert wird erstmal auf ärztlicher Seite geschaffen. Dort verdienen wir auch unser Geld. Der Patientenfluss, das heißt der Patientenzufluss, die Patientenbuchung sind aber Mittel zum Zweck. Ne? Das heißt, wir begreifen die Patienten schon auch als unsere Zielgruppe und unsere Kundengruppe, weil denen Transparenz zu geben, die mit den richtigen Arzt zu matchen, ist ja am Ende auch eine Matching-Plattform. Wir sind ja die einzige Plattform, die Bewertungen hat neben Google. Und das ist ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium für Patienten, die vielleicht einen Spezialisten suchen oder sich einen neuen Allgemeinmediziner suchen vor Ort. Die informieren sich natürlich, wie wird der wahrgenommen in der Brille anderer Patienten. Und das mitzubedienen und mit auszusteuern, auch wenn wir das selbst erstmal nicht monetarisieren, das ist auch also existenzieller Bestandteil unseres Businesses.
Okay. Das heißt aber Patientinnen und Patienten, da gibt es keinen Revenue Stream oder
nein, wir machen auch keine Werbung oder irgendwas, nein.
Verstanden.
Es ist wirklich nur dazu da, den richtigen Patienten mit dem richtigen Arzt zu matchen im Prinzip.
Alles klar. Ja, sehr, sehr logisch aufgebaut, ist bei uns ja letztendlich sehr ähnlich, bei Medatix auch. Wir beschäftigen uns ja viel mit den unterschiedlichsten Unternehmen aus dem Digital Health Bereich. Wir haben ja auch viele Kooperationspartner, nicht eben jetzt mit Medatix Health Hub, wo ihr auch dabei seid, sondern auch allgemein arbeiten wir sehr viel mit Partnern. Und dort sehe ich immer wieder unterschiedliche Sales-Herangehensweisen. Also würde mal sagen, da gibt es 4, 5 Modelle, die sich durchgesetzt haben. Ganz üblich ist es, eine eigene Sales-Struktur zu haben, die wirklich bundesweit verteilt auch sitzt und Neukunden in der jeweiligen Region gewinnt. Gibt aber auch viele Digital Health Player, die mit einer eigenen Sales-Struktur arbeiten, die 100% remote arbeitet, trotzdem deutschlandweit es schafft, irgendwie Neukunden zu gewinnen. Und es gibt aber auch Unternehmen, so ein bisschen bei Medatix auch die Philosophie, die ja mit vielen Vertriebspartnern, also IT-Systemhäusern zusammenarbeiten, die in den jeweiligen Regionen den Vertrieb machen. Wie seid ihr da aufgestellt?
Also originär sind wir 100% eigener Vertrieb. Wir hatten im Prinzip keine Vertriebspartner. Und das hat sich in den letzten 5 Jahren auch über Corona auch so entwickelt, dass wir eigentlich nur noch Inhouse-Vertrieb haben. Das heißt, kaum mehr rausgehen in die Praxis. Wir machen das, wenn das gewünscht wird, insbesondere bei größeren MVZ-Strukturen, wo dann auch wirklich die Anfrage nach einem persönlichen Kennenlernen ist. Aber eigentlich ist es ein 95% digitaler Vertrieb. Das heißt, wie wir arbeiten, ist eigentlich dreistufig. Das heißt, es gibt zum einen das Marketing-Team. Marketing generiert über die üblichen Kanäle, LinkedIn, Meta, Paid Search, aber auch gezielte Kampagnen, E-Mail-Kampagnen, Postkampagnen, sogenannte Leads. Das heißt, interessierte Ärztinnen und Ärzte, die uns kontaktieren, weil sie über eine Werbemaßnahme auf uns aufmerksam geworden sind. Das wird dann zu einem Inbound-Lead. Also der kommt rein, ist inbound und der wird einem Sales-Lead zugewiesen. Diese Prozesse dahinter sind alle hoch optimiert. Das geht wahnsinnig schnell. Also der Arzt sagt, ich bin interessiert und 2 Minuten später ruft den im besten Fall ein Sales-Lead zurück.
Ja.
Genau. Und das ist Marketing und Inbound. Dann gibt's Outbound. Das heißt, wir machen auch Kaltakquise. Wir rufen in Praxen an. Das wird natürlich vorsegmentiert. Das heißt, wir gucken uns genau an, was wollen wir gerade verkaufen. Bei Noah Notes zum Beispiel sind die Integrationen führend. Also wenn man voll integriert ist mit einer PVS-Lösung, ist es ein ganz starkes Verkaufsargument. Also segmentieren wir basierend auf der Info, welches Praxisverwaltungssystem ein Arzt hat, die Kundengruppen, und dann werden richtige Power-Days normalerweise durchgeführt, wo ganz viel Cold Calling gemacht wird. Und da haben wir auch natürlich einen großen strategischen Vorteil, weil ja Meta einfach jeder deutsche Arzt kennt.
Ja.
Das geht auch manchmal nach hinten los bei nicht so gut bewerteten Ärzten, ne? Aber in der Regel ist es ein sehr starkes Argument, um überhaupt erstmal zuzuhören und uns die Chance zu geben, ein neues Produkt vorzustellen. Und dann ist der dritte Bereich, der, glaube ich, sehr existenziell für jeden in der Branche ist, sogenanntes Expansion. Das heißt, wir kaufen oder verkaufen in die Bestandskundenschaft rein. Und da bewährt sich eben auch dieser 3-Produkt-Reigen, weil ein Arzt, der den ja Meta Marketplace schon nutzt, eventuell dann eben auch an Noah interessiert ist und umgedreht das Gleiche. Also da gibt es ganz viele Synergieeffekte.
Ja.
Also über diese 3 Kanäle, alles in-house, keine Remote-Mitarbeiter. Wir haben 2 große Sales-Teams, 1 in Köln, 1 in München. Und ja, die haben gerade eine sehr gute Zeit, glaube ich.
Ja, schön zu hören. Und interessant zu hören, ist ja, wie soll ich sagen, ein gut gehegtes Geheimnis auch oft, welche Praxis eigentlich welche Praxissoftware einsetzt. Das ist natürlich auch was uns bei unseren Leads sehr interessiert und dem wir immer nachgehen. Aber auch interessant zu hören, dass ihr ganz spezifisch natürlich erstmal auf die Praxen auch losgeht, wo ihr wisst, dort läuft irgendwie eine Praxissoftware, in die wir ganz gut integrierbar sind mit unseren Produkten.
Ja.
Aber zu dem Thema Interoperabilität, du hast mich jetzt auf eine Frage gebracht, kommen wir dann nochmal. Wenn du magst, willst du was dazu sagen, welche Skalierung ihr da schon erreichen konntet? Also mit eurem, ich sag mal, Kernportfolio, aus dem ihr kommt, Marketplace und Arzt-Patienten-Kommunikation und dem Noah.
Ja, das kann ich transparent teilen, weil die Zahlen eigentlich auch abrufbar sind. Die kann man ganz einfach crawlen. Also wir haben 10.000 Ärzte, ein bisschen mehr, die den Marketplace nutzen.
Wow.
Dann haben wir ungefähr 50 starke B2B-Kunden für Patientus. Das heißt, da sind ja immer, das ist ein reines B2B-Mittlergeschäft. Das heißt, in der Regel verkaufen wir an andere Software, die wieder ihrerseits in ihre Stammkundschaft verkauft. Und bei Noah haben wir gerade die 2.000er-Marke über Schritten, was auch sehr stark ist, weil das weiß jeder, der in der Branche arbeitet, wenn man versucht, also Ärzten schnell Produkte zu verkaufen, also man stößt an Skalierungsgrenzen, und deswegen fand ich das auch einen ganz großen Meilenstein, haben wir auch gefeiert im Team, dass wir im Prinzip in einem und einem Vierteljahr geschafft haben, so eine Kundenbasis aufzubauen für ein neues Produkt.
Definitiv beeindruckend. Cool. Das heißt doch aber auch, also das geht uns ja selbst so, um das mal kurz zu spiegeln, dass jedes Mal, wenn wir unser Produktportfolio ergänzen, gerade jetzt im KI-Umfeld, wächst ja auch, wenn wir in ein neues Themenfeld gehen, die Anzahl an Wettbewerbern.
Ja.
Mhm. Das heißt doch auch, euer Wettbewerbsportfolio sieht heute etwas anders aus wie noch vor 18 Monaten. Also was würdest du sagen, wer sind heute eure Hauptwettbewerber?
Also unser Hauptwettbewerber für den Marketplace sind Dr. Lip und Dr. Flex eigentlich. Mhm. Für Patientus Arztkonsultation, der Jan war ja auch schon hier, ne? Ja. Also unsere Online-Video-Sprechstunde. Und für Noah sind es leider hauptsächlich ausländische Anbieter, nämlich Tandem und Heidi Health, die so auch im ambulanten, im Niedergelassungsbereich viel unterwegs sind und versuchen, einen Fuß in die Praxen reinzubekommen. Ne? Also deutsche Anbieter gibt es außer Yameda bisher wenig. Ne? Mhm. Ihr habt jetzt auch eine integrierte Lösung gelauncht,
ja.
Xscribe, das ist mit Sicherheit ein ernstzunehmendes Konkurrenzprodukt. Ja, so sieht das aus. Aber Wettbewerb gehört dazu und ist, glaube ich, ganz gut. Diszipliniert einen gut.
Er gehört dazu. Und ohne uns jetzt selbst zu loben, aber sind wir nicht ein ideales Beispiel für Co-Petition? Also es gibt bestimmte Bereiche, in denen Yameda und Medartix Wettbewerber sind. Aber du hast das Beispiel Videosprechstunde genannt. Da arbeiten wir sehr eng zusammen und sind einer dieser 50 B2B-Partner.
Ja, genau.
Das ist ja schon auch ein Wort. Ja? 50 B2B-Partner, die ja wiederum eigene Sales-Strukturen haben und euer Produkt Huckepack nehmen. Schon cool und letztendlich ja auch eine Diversifizierung über diese drei Standbeine, die eine gewisse Sicherheit gibt, dass wenn irgendwo Stagnation herrscht, ja, wir sehen es ja selbst im Bereich Online-Terminplanung, hast du nicht mehr die Skalierung wie noch vor wenigen Jahren, ja, weil viele Praxen sich das einfach schon geholt haben bei einem der Anbieter. Spannend zu sehen. Und die internationalen Player im Ambient Scribe-Umfeld, das sehen wir natürlich auch. Bin gespannt, wie sich das die nächsten Jahre niederschlägt. Hat ja auch das BMG große Pläne mit diesen. Ich glaube, 70% aller ambulanten Einrichtungen sollen Ende 28 so KI-Dokumentation nutzen. Da liegt ja noch viel Potenzial vor uns.
Da liegt viel Potenzial, genau. Wobei wir da zum Beispiel, um das mit dem GEDIC vorwegzunehmen, schon auch gehofft hätten, dass irgendwie im Gesetz da ein Impuls
da kommt.
Gar das war ein bisschen
vor,
leer. In,
da bin ich also, bei dir, ja.
Ja.
Okay. Wir haben ja vorhin schon mal eingangs kurz über Interoperabilität gesprochen und du hast gerade schon mal bei eurer Sales-Struktur eigentlich beschrieben, dass das eine große Rolle spielt. Also dieses Thema Interoperabilität oder auch in Ökosystemen zusammenzuarbeiten, hat die Wichtigkeit zugenommen oder war die schon immer da aus deiner Sicht?
Also ich glaube, die wächst entlang der technologischen Möglichkeiten oder der Angebote, die es gibt. Ne? Also je mehr auch Partikulärlösungen, es gibt ja jetzt Tools für Prädiagnostik, es gibt Tools für Voicebot, das heißt, dass man einen KI-gestützten Telefonassistenten einbringt. Das sind alles Lösungen, die haben sich unabhängig von den Primärsystemen, PVS-Systemen entwickelt. Und diese Möglichkeiten auszuschöpfen, das versuchen die Ärztinnen und Ärzte. Ne? Also Interoperabilität ist ja nicht nur was wir uns als Industriepartner wünschen, sondern ich rede oft mit Ärzten, die mir beschreiben, sie wollen sich eigentlich ihr eigenes Dashboard zusammenstecken und zusammenbauen. Ja. Ne? Und technisch ist das alles möglich. Es ist eine Frage von Kooperation. Also mit dem Health Hub habt ihr, glaube ich, ein ganz tolles Paradigma auch gelegt. Ich sehe auch schon, dass dem andere folgen. Ne? Also wir hören immer mehr, dass Praxisverwaltungssysteme eigene API-Lösungen anbieten und natürlich selektiv Partner auch auswählen. Das ist, glaube ich, auch Wettbewerb. Ne? Aber auf Seiten der Ärztinnen und Ärzte ist das Interesse da und das ist an der Technologie gewachsen. Also das wird uns jetzt in der Zukunft auch noch mehr beschäftigen, glaube ich.
Ja, absolut. Ja, und wir sehen ja auch, wir versuchen ja jeden Monat den Markt zu scannen, was da draußen passiert. Und ganz viele Unternehmen, die neu auf den Markt kommen, kommen auf uns zu. Also man kommt ja kaum noch hinterher. Mhm. Und wir sehen bei vielen Praxen, wir hatten letzte Woche hier ein Anwendertreffen in Bamberg, mit vielen Praxen hier aus der Region. Letztendlich ist ja diese Fülle und Breite an Lösungen auch irgendwie überfordernd. Mhm. Also wenn wir schon als Anbieter nicht mehr so richtig mitkommen, was da draußen passiert, ist das ja für die einzelne Praxis kaum noch überschaubar. Ne? Ja, wird spannend die nächsten Jahre, auch ja, wie sich zusammenschließt oder nicht. Ne? Also ich glaube nicht, dass es so separiert bleibt, dass man sagt, da gibt es irgendwie den einen Anbieter, der macht KI-Telefonassistenz und der nächste macht Terminbuchung, der nächste macht Online-Rezeption, sondern wir sehen ja immer mehr so ein zusammenwachsende Features. Ne?
Das stimmt und es wird auch eine Marktbereinigung geben. Man darf nicht vergessen und das sieht man immer, glaube ich, vor allen Dingen auf Patientenseite nicht so, aber der deutsche Gesundheitsmarkt, diesen 500 Milliarden Euro Umsatz, ist wahnsinnig interessant für Investoren.
Ja.
Und das sieht man immer wieder auch an der Geburt von und dem langen Durchhalten von Startups. Ne? Wir hatten alle die Dr. Lieb-Pleite vor kurzem miterlebt. Aber erstmal sind dahinter Investoren, die eben natürlich auch gerne da mitverdienen möchten und in diesen Markt reingehen, aus sehr, sehr gutem Grund. Und ich glaube, das merkt man dann. Es gibt jede Menge Angebote. Nach einer Weile konsolidiert sich das wieder, weil eben nicht jeder Wettbewerber dann auch die richtige Wertschöpfung vorne in die Praxis stellt. Aber das wird immer in Bewegung bleiben. Und ganz runter konsolidiert wird es vermutlich nie mehr werden. Ne? Ja. Also es wird immer relativ fragmentiert und plural sein. Und die Besten werden sich durchsetzen. Gucken wir mal.
Das lassen wir genauso stehen. Du hast das GEDIC angesprochen. Ich würde gerne mal in die regulative Richtung kurz gehen, weil du ja auch im Bitkom tätig bist. Du weißt, dass wir auch als Medatix in Verbänden viel aktiv sind. Und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. GEDIC ist ja irgendwie Gesetz für Daten und digitale Innovationen im Gesundheitswesen, glaube ich, so ungefähr. Und natürlich enthält das viele Aspekte, die wir jetzt als Praxissoftwareanbieter teilweise gut, teilweise nicht so gut finden. Hat ja viel auch mit TI-Betreiberverantwortungen zu tun und wer lässt was zu und so weiter. Aber ich habe mich beim Lesen auch erwischt, als ich so an unsere Podcast-Aufzeichnung gedacht habe und an unsere Kooperationspartner im Online-Terminplanungsumfeld. Da sind ja schon Aspekte enthalten, wo ich erstmal beim Lesen gedacht habe, okay, das könnte auch ein Risiko sein, weil da ja viele Dinge meines Erachtens schon determiniert werden, die später mit dem Primärversorgungssystem dann so richtig in die Realität umgesetzt werden. Ich habe jetzt gestern gelesen, da kommt ja der Gesetzesentwurf jetzt doch erst nach der Sommerpause. Mhm. Aber es gibt ja dieses Credo digital vor ambulant, vor stationär, was dieser Grundgedanke ja ist. Und das wird ja damit einhergehen, dass insbesondere gesetzlich Versicherte erstmal so eine Art digitale Triagierung oder digitale Ersteinschätzung durchlaufen sollen. Und dort sind ja Dinge enthalten, die sehr viel dieser Hoheiten, so würde ich es mal nennen, in die Hand der Selbstverwaltung oder der Kassen gibt. Und man sieht ja jetzt schon, dass teilweise die KBV und andere Ärzteverbände Sturm laufen, ne? Und sich auch die Digitalverbände wie Bitkom und Co. dazu äußern. Wie blickt ihr als Yameda darauf? Also seht ihr die Dinge, die dort jetzt stehen? Es ist ein Referentenentwurf, ja, also da kann sich noch einiges ändern, aber seht ihr die eher als Risiko oder als Chance?
Nee, also grundsätzlich ist jede neue Regulierung, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, erstmal eine Last. Ne, weil eben wir auf schon einem sehr, sehr komplexen Regulierungsapparat aufsetzen und man sieht das, hat auch in dem Entwurf wieder gesehen, dass dann Redundanzen entstehen. Ja, also ein Paragraph, von dem wir auch unmittelbar betroffen sind und was jetzt vielleicht auch ein gutes Beispiel ist, wo wir mit Sorge drauf gucken, ist der 370c. Mhm. Da geht es im Prinzip darum, wie die Primärversorgung gestaltet werden soll für den Patienten. Und die Idee ist ja, dass die digitale Plattform für den Patienten die EPA wird. Das finden wir erstmal sehr gut. Ne? Das ist genau diese als Datenplattform, wenn man es wirklich als Plattform versteht und da verschiedene Datenquellen verknüpft werden können, auch zum nicht nur zum Benefit der Leistungserbringer und der Kassen, sondern auch zum Benefit des Patienten. Das ist ein sehr guter struktureller Gedanke. Da stehen wir voll dahinter. Die Art, wie das dort jetzt vorgeschlagen wurde, wie das umgesetzt wird, die ist dann kritisch, ne? Weil nämlich jetzt zum Beispiel gesagt wird, in der EPA ist der digitale Primärversorgungseinstieg des Patienten über die Terminbuchungsplattform der Selbstverwaltung. Und da gehen natürlich alle Alarmglocken an, weil das ist eine sehr gute Lösung, die die KV Digital da gebaut hat. Das ist die Terminservicestelle der 116117. Die ist aber nicht auf Skalierung ausgelegt. Ne? Da gibt es so technische Hürden drin, die da nicht dazu geneigt sind, sozusagen Feature zur Verfügung zu stellen, wie wir Wettbewerber das machen. Und die Plattform, ich habe vorhin schon mal unsere beiden Mitbewerber genannt. Wir haben alle natürlich erkannt, dass um die reine Terminversorgung herum auch die Arztauswahl eine Frage stellt, die Informationen, die ich bekomme, all das wird nicht mitgedacht. Deswegen ist natürlich an der Stelle unser Vorschlag, erstens, dass die Plattform aufgemacht wird. Das heißt, dass sich auch Drittanbieter wie wir eventuell kontrolliert, also unter einer Zertifizierung, daran anschließen können und dann der Patient, dem ja eigentlich diese Daten und auch diese Plattform in dem Sinne gehört, es ist sein Data Health Hub, sich seinen Versorgungseinstieg auswählen kann. Ne? Also der ist digital, aber warum muss das zwingend über dieses eine Nadelöhr laufen? Und der zweite Aspekt, der in diesem 370c drinsteht und der uns nicht gefällt, ist, dass da vorgesehen ist, dass die KBV eine Zertifizierung entwirft für Terminbuchungsplattform. das ist unseres Erachtens nach redundant. Viele der Gründe dafür, die dort genannt sind, sind über andere Gesetzgebungen abgedeckt, zum Beispiel DSGVO-Konformität oder Barrierefreiheit. Da ist eigentlich kein Zertifizierungsbedarf oder Notwendigkeit und da kommen wir in so eine Redundanz rein, ne? Gibt es einen dritten Aspekt, der generell ein Problem ist in dem Gesetzesentwurf. Das ist so eine Rollenverschmelzung, als wenn die KBV als Anbieter der 116117 gleich uns als Terminbuchungsplattform mit zertifiziert, ist ja eigentlich ein Rollenkonflikt da. Ne?
Ja.
Und das exemplifiziert, glaube ich, ganz gut auch andere Baustellen in der EPA. Da gibt es eine ungute Rollenverschmelzung in den Funktionen der Gematik. Da gibt es eine ungute Zugunstenlegung auf Seiten der Krankenkassen. Also das haben wir auch angemängelt über den Bitkom, aber auch über den BVITG, dass da wirklich Bedenken bestehen und das nochmal überarbeitet werden sollte.
Ja, spannend. Klar, dieser Punkt, ich bin gleichzeitig oder ich werde selbst zum Betreiber in dem neuen Rollenverständnis als Gematik oder KBV, wer auch immer, und bin gleichzeitig derjenige, der andere zulässt oder reguliert, ist natürlich... Ja, ein durchaus zu kritisierender Konflikt, würde ich sagen. Das mit der Zulassung von Online-Terminplan, nennen wir es mal so, der Zertifizierung, hat mich tatsächlich auch überrascht. Ja. Und letztendlich ist ja das eine, was man sich irgendwie wünscht und im Gesetz beschrieben ist. Das andere ist ja die Realität, was wird heute schon in den Praxen eingesetzt. Und da kommt man ja nicht umhin, dass dort einfach in zigtausenden Praxen eure Online-Terminplanungslösung die von Marktbegleitern, die du gerade genannt hast, oder von uns oder von wem auch immer schon läuft. Und klar muss man das irgendwie daran andocken, wo auch immer der digitale Ersteinstieg dann stattfindet. Das heißt, ich weiß nicht, wie genau jetzt die Deadlines sind vom Gesetzgebungsverfahren, aber die nächsten Wochen waren da auf jeden Fall spannend.
Ja.
Okay. Jetzt haben wir uns schon ein bisschen mit der Zukunft beschäftigt, mit der sehr nahen Zukunft, weil soweit ist das GEDIG nicht mehr weg. Wir wissen, dass nach der Sommerpause Primärversorgung noch mehr detailliert wird. Ich würde aber mit dir gerne nochmal so etwas in die fernere Zukunft schauen. Nicht mega weit weg, nicht visionär, sondern eher nächsten 2-3 Jahre. Du hast vorhin schon mal auch ein Stück weit suggeriert, wie du darauf blickst. Du hast KI ein paar Mal genannt. Aber wenn du jetzt ganz konkret auf die nächsten 2-3 Jahre schaust, was glaubst du, wird sich da am Digitalisierungsstand der Praxen radikal ändern oder fundamental ändern?
Also ich glaube, ein Trend, der auch absolut notwendig ist, um gute Data Exchange Infrastruktur zu bauen, ist Cloudifizierung. Das heißt, dass immer mehr Anbieter auf Cloud umsatteln, ihr ja auch, ne, sozusagen nicht mehr on-premise laufen lassen, ihre Softwareanbietung, sondern in der Cloud. Das hat diverse ganz praktische Vorteile, zum Beispiel den praktischen Vorteil, dass ich keinen IT-Support mehr brauche, um ein Update zu machen. Ne? Dass das Update, wenn ein Bug ist, ist das ein zentraler Bug, der wird gleich behoben und ist auch gleich wieder live. Also der Fix. Es gibt, also das ist, glaube ich, um Digitalisierung, auch den Praxen das Gefühl zu geben, dass Digitalisierung ein Asset ist, auf das sie setzen können, ist das eine ganz wichtige Bewegung. Und das Zweite, was damit einhergeht, ist eben das Aufschrauben von Einzelsystemen zu Plattformgedanken, ne, oder zu Plattformstrukturen. Da wäre die EPA sehr wichtig, dass die EPA sich öffnet und dort eben zugelassen wird, dass der Patient Systeme ranknüpfen kann, aber auch dass gelenkte Systeme vom Arzt darauf Zugriff haben. Das wären, glaube ich, einer der besten Akzeleratoren davon. Und dann bei den Primärsystemen selbst sehen wir eben auch diesen Öffnungsgedanken und das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Dashboard-Denken. Ich stecke mir mein Tech-Stack so zusammen, wie ich den brauche. Viele Ärzte, jedenfalls ist das in unserer Kundengruppe so, wobei wir auch natürlich eine hohe digitale Affinität haben, wollen das ja. Man ahnt nicht, wie viel, also ich kriege so oft die Anfrage, ob wir eigentlich auf Linux laufen. Und da sieht man ja so den Tech, also dieses Tech-Acumen, was die Ärzteschaft hat. Und das zu bedienen. Ich glaube, dass wenn der Markt das will, dann werden wir es alle machen.
Ja. Ja, diese Anfrage nach Cloud-Lösungen nimmt auf jeden Fall zu. Die ist ja in anderen Softwarebranchen, wenn man ehrlich ist, schon eine ganze Zeit früher passiert, dieser Change von On-Premise zu Cloud. Da hinken wir im Praxisumfeld einfach noch ein Stück weit hinterher. Wir sehen das bei unseren eigenen Cloud-Lösungen und wie viele On-Premise-Lösungen wir auch noch haben. Mhm. Ja. Und die gar nicht immer migrieren wollen, trotz aller Cloud-Vorteile, trotzdem noch einen Weg zu gehen. Aber auch was du angedeutet hast, dieses, ich möchte mir meine eigene Lösungswelt zusammenstecken, das sehen wir natürlich auch. Das war einer der Gründe, warum wir uns für diese Best-of-Breed-Welt mit dem Medatix Health Hub entschieden haben. Wir sehen aber auch, dass gerade so zwei Paradigmen mehr oder weniger entstehen, dass einige Anbieter gibt, Marktbegleiter gibt, die eher auf diesen All-in-One-Gedanken setzen, der natürlich auch Vorteile für die Praxen hat, im Sinne von, die werben dann natürlich damit, ihr habt nur einen Ansprechpartner, ihr habt alles aus einer Hand, das ist alles schön zusammen, aber natürlich der Best-of-Breed-Ansatz als Gegenstück, wenn man so will, hat natürlich den Vorteil, dass jeder in seinem Gebiet einfach Best-of-Class irgendwie ist, ja. Aber macht ist auch nicht einfach, ja, weil man muss alles eben sauber zusammenstecken. Und so haben beide Herangehensweisen ihre Vor- und Nachteile. Und ich bin wirklich gespannt, wie da die nächsten Jahre weitergehen. Ich glaube natürlich, dass unser Ansatz ganz hervorragend ist.
Das glaube ich auch. Wirklich.
Ja, glaube ich auch wirklich. Bin gespannt, wie das die nächsten Jahre wird. Aber Fakt ist, egal wie, ob von einem Anbieter, ob von vielen Anbietern, die irgendwie zusammenarbeiten. Ich glaube, der Digitalisierungsgrad der Praxen wird stark wachsen. Vielleicht kommt ja auch noch so ein Praxis-Zukunftsgesetz, who knows.
Das wäre mal was, ja.
Hat es ja im Krankenhausbereich, auch wenn es da viel Kritik gab, wie es dann danach weitergeht mit der dauerhaften Finanzierung, hat es ja trotzdem viel angeschoben.
Ja.
Lass uns nochmal bei diesem Zukunftsaspekt ein bisschen bleiben. Trotzdem nochmal in die Richtung, wenn andere, die noch gar nicht im Digital Health Markt jetzt tätig sind, irgendwie ein Startup im Digital Health Markt gründen wollen in Deutschland. Da gibt es ja welche, die das ständig tun. Mhm. Und du hast jetzt einige Erfahrungen sammeln können in den letzten Jahren in dem Bereich. Was gibt es da als Rat von dir? Also was ist was, wo du rückblickend sagst, irgendwie das ist was, wo alle immer dagegen stoßen oder das ist was, was alle immer unterschätzen?
Also es gibt so ein paar systemimmanente Hürden, die man auf jeden Fall wissen muss, zum Beispiel Zertifizierung. Das ist einfach ein Kosten- und ein Aufwandsblock. Mhm. Wenn ich als Startup in Deutschland, und die meisten Startups gehen ja gleich auf Cloud, also es gibt, wüsste ich nicht, dass irgendjemand in den letzten 5 Jahren versucht hat, noch lokal zu installieren, dann müssen die C5-Zertifizierung haben, die wird ständig erneuert, jetzt gibt's schon wieder einen neuen Standard, die brauchen eine ISO-Zertifizierung, da reden wir über hohe 5-stellige bis 6-stellige Beträge, die da erstmal rein investiert werden müssen und das muss gebackupt werden, da braucht man ein internes Team für. Das sollte man nicht unterschätzen. Gerade im ganzen KI-Bereich sind auch die Medizinprodukte-Zertifizierungen sehr wichtig. Wir machen die gerade auch alle, einfach weil wir die brauchen. Das ist so ein Aspekt. Und der zweite Aspekt ist der, das ist ein wahnsinnig saturierter Markt. Also man muss sich das schon wirklich gut überlegen und eine möglichst spitze Lösung haben. Ne? Also mit so einem Brett wie zum Beispiel in dem Praxisverwaltungssystem jetzt reinzugehen, das ist natürlich auch eine Frage, die immer viel diskutiert wird. Kann man jetzt mit Wipe Coding eventuell viel schneller auch eine zertifizierte Lösung bekommen? Und so, ich kann das gar nicht beantworten jetzt, aber da träumen auch ausländische Investoren natürlich sehr, sehr oft von. Und das ist ein Brett, also wo man durchhalten muss. Ne? Also wir haben es gerade auch bei einem euer Wettbewerber gesehen, wie lange das dauert, ehe die Zertifizierung da war. Das ist dann ein Riesenmeilenstein, aber das wird auch unterschätzt. Und deshalb ist also mein Rat, ab und zu mal kriegen wir natürlich solche Anfragen oder ich kriege über LinkedIn solche Anfragen, ist immer mit einer möglichst spitzen Lösung ein echtes Problem zu lösen, auf Interoperabilität zu achten und dann eben da am Anfang wirklich auch so Ambassador-Ärzte zu finden, die sich hinter die Lösung stellen und die eventuell auch finanziell zu beteiligen, damit die mit diese Lösung propagieren. Ne? Das ist... Muss ich vorstellen, was in so einer Arztpraxis an Werbung eingeht und an Vertriebsdruck eingeht. Man rennt einfach nicht in offene Türen, sondern in geschlossene. Und deshalb, you better be good. So.
Gute Ratschläge. Ich denke aber trotzdem, insbesondere mit Blick auf die jüngsten jetzt Finanzierungsrunden-Announcements, die es so gab, auch in den letzten Tagen, jetzt mit eTurno und Co., und auch mit den Anfragen, du hast das gerade mit LinkedIn erwähnt, geht bei uns auch so, dass viele Führungskräfte ständig Anfragen von internationalen Investoren und PEs bekommen, um mehr Verständnis für den ambulanten IT-Markt in Deutschland. Mhm. Das siehst du ja immer, da ist Investoreninteresse gerade wieder da an dem Themenfeld. Ne? Gerade Ambient Scribe war so ein Thema jetzt die letzten 6 Monate. Dass einfach noch unglaublich viel Potenzial da liegt und erschlossen werden kann und glaube ich, die Chancen deutlich überwiegen gegen die Risiken. Auch wenn es schwer ist, klar, der Markt ist super gesättigt, es gibt unglaublich hohe Markteinstiegshürden. Aber ich glaube, bin ja auch schon ein paar Jahre in der Branche, so viel wie jetzt gerade passiert, ist irgendwie noch nie passiert.
Der ist auch ein großer Kuchen, der zu verteilen ist. Genau. Das muss also, da hast du völlig recht. Ja.
Eine ganz coole Phase. Konstanze? Ich glaube, wir sind so gut wie durch. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Danke auch für die unglaubliche Transparenz und Offenheit. Ich hoffe, auch dir hat es ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, total. Das ist mein Lieblingsthema.
Freut mich zu hören. Danke, dass du die Reise auf dich genommen hast. Genau, vielen Dank. Und an alle Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, abonniert gern unseren Health Hub Podcast und hört gern wieder rein und bis zum nächsten Mal.